Doppelspitze, der Fußball-Podcast nach dem Wochenende der Entscheidungen, nach dem Wochenende der Finalspiele, wenn man so möchte, in der Fußball-Bundesliga, in der zweiten Fußball-Bundesliga. Wir wissen jetzt, wer deutscher Fußballmeister ist und es gab keine Sensation am letzten Spieltag. Nein, die Bayern haben es mehr als souverän gemacht und sich den 7. Titel in Folge gesichert. Und in der zweiten Liga gab es so ein Sekundendrama zumindest noch bei Union Berlin. Die hätten es fast noch geschafft, Paderborn da von Platz 2 zu verdrängen, stehen am Ende aber auf den 3. Platz, gehen in die Relegation und Paderborn geht direkt in die Bundesliga. Und ein anderer an der anderen Seite des Mikrofons geht vielleicht auch nicht direkt in die Bundesliga, aber gleich direkt in den Podcast rein. Kevin Schulte, ich grüße dich.
Grüße, Leon. Danke für diese wunderbare Einführung und meinen akustischen Aufstieg.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Mein Name ist Leon Ginzel, genau, für die es noch nicht wussten. Und für die, die Bock haben, uns als Doppelspitze der Fußball-Podcast zu bewerten, weil ihr uns gerne hört und jede Woche oder jede zweite Woche einschaltet, gerne das tun. Bei iTunes einfach eine kurze Bewertung abgeben mit Text und einer Sternanzahl eurer Wahl. Bei Spotify auf Abonnieren klicken und auf sonstigen Plattformen, wo ihr uns einschaltet, gerne auch einen Kommentar hinterlassen. YouTube geht das ja zum Beispiel auch. Bei MeinSport-Podcast sind wir auch. Und Deezer und Stitcher und wie sie alle heißen, da könnt ihr uns natürlich auch finden. Und dann würde ich sagen, spielen wir unser Intro ab und verlieren keine Zeit und reden über diesen nicht ganz so dramatischen, aber durchaus inhaltsvollen letzten Spieltag.
Doppelspitze. Kontrovers, ehrlich, philosophisch.
Ja, der FC Bayern München feiert seine 29. Meisterschaft und wie, muss man wirklich sagen. Kurzzeitig war es ein bisschen spannend, Kevin. Da stand es plötzlich 1-1 in der Allianz Arena und alle dachten, da geht ja vielleicht noch was. Dortmund kommt da vielleicht nochmal ran. Am Ende dann, 5-1 souverän das Ding gemacht gegen die Eintracht. Und da hat Dortmund auch trotz des 2-0 keine Chance gehabt. Du hast wahrscheinlich ein anderes Spiel verfolgt, nämlich Dortmund-Gladbach, nehme ich an, da kommen wir auch noch zu. Aber trotzdem hast du auch wahrscheinlich nach München geguckt. Dein Eindruck vom 7. Meistertitel in Folge?
Ja, ich meine, am Ende hat ja wirklich gar nicht mal so viel gefehlt für Dortmund. Ich meine, die Aussagen jetzt auch von Reus, der sagte, wir wissen, dass wir eine Riesenchance hatten, so sinngemäß. Klar, die lassen auf einiges hindeuten und wenn sie das Derby da nicht hingegeben hätten oder hergegeben hätten gegen Schalke, dann hätten sie es am Ende ja auch geschafft. Man kann da noch andere Spiele aufführen, aber ja gut, jetzt in den letzten Zügen der Saison war Bayern dann einfach konstanter, druckresistenter, wie wir es ja auch schon letzte Woche vermutet hatten, dass die sich das nicht mehr nehmen lassen gegen Eintracht Frankfurt, haben dann ja auch nur kurz gezittert nach diesem Tor von Sebastian Haller, aber dann Alaba macht das Ding. Und dann Renato Sanchez 3-1, der jetzt auch in dieser Saison jetzt auch nicht der Spieler war, der jetzt irgendwie dem Bayern-Spiel total den Stempel aufgedrückt hat. Und danach Robbery, Franck Ribéry bringt Uli Hoeneß auf der Tribüne zum Flemmen, das muss man auch erstmal schaffen. Und Arjen Robben macht auch noch eine Bude, sein 99. in seinem letzten Spiel in der Bundesliga. Also am Ende, das muss ich jetzt auch ehrlich sagen, war schon eine geile Geschichte, dass die beiden noch treffen in ihrem letzten Spiel, dass Kovac sie eingewechselt hat beim Stand von 3-1, war ja dann auch logisch und richtig, weil der konnte jetzt auch nichts mehr anbrennen und haben sie die Frankfurt am Ende nochmal gut auseinandergenommen und die zweite Halbzeit in Gladbach beim Spiel gegen Dortmund war ja dann auch ein Ball hin und her geschiebe, weil es für beide Mannschaften dann um nichts mehr ging, beziehungsweise klar war, wie die Saison zu Ende geht. Ja, und gut, kurzzeitig 3-4 Minuten zwischen 1-1 und 2-1 waren beide punktgleich, aber ansonsten, wurde es am Anfang spannender gemacht, als dann die 90 Minuten in der Konferenz sich herauskristallisierten.
Ja gut, das weiß man ja vorher natürlich immer nicht, aber im Endeffekt war es dann natürlich souverän von den Bayern, muss man natürlich auch anerkennen. Am Ende ist natürlich immer so, wenn du mehr Punkte hast als dein Konkurrenz, hast du die Meisterschaft auch wahrscheinlich verdient geholt. Dortmund hat seine Chancen verpasst und da bringt es auch nichts, wenn man jetzt sagt, hätten sie gegen Schalke gewonnen, hätten sie sich nicht 15 abschlachten lassen in München, dann wäre alles noch möglich gewesen. Sie haben ja trotzdem eine gute Saison auch von der Punkteanzahl gespielt. Ne? Haben ja, glaube ich, sogar mehr Punkte als in der einen Meisterschaftssaison mit Klopp geholt. Also das ist ja auch schon mal aussagekräftig. Aber Bayern hat es dann am Ende doch irgendwie gewuppt. Und als du gerade Uli Hoeneß ansprachst, da muss ich auch da denken, es ist witzig, dass ein Franck Ribéry ihn zu Tränen rührt, mehr noch als ein Richter, der ihn wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Also das sagt ja auch einiges über Uli Hoeneß. wenn er von einem kleinen Franzosen, der sich gerne Gold aufs Steak streut, so zu Tränen gerührt wird im Vergleich zur deutschen Justiz. Aber wir wissen ja nicht, vielleicht hat er ja auch ein paar Tränchen verrückt in der Gefängniszelle. Aber das war natürlich ein typisches Bayern-Bild, immer der Schwenk auf die Haupttribüne und Kalle und Uli, wie sie sich in den Arm liegen. Da geht einem als Bayern-Fan natürlich das Herz auf und das ist natürlich schön, dass Sky das auch immer einblendet, da freut man sich. Und ansonsten fand ich noch witzig, dass plötzlich am Ende ja super viele ehemalige Bayern-Spieler da so Spalier standen für die Meister in diesen, ich finde sie nicht ganz so schön, grünen Jäckchen. Das ist ja, glaube ich, so typisch bayerisch, ne? Diese komischen...
Also Tracht ist das.
Ja,
also,
ist eine Tracht.
Wenn ein Bayer zuhört und du die Tracht als Jäckchen diffamierst, dann können wir den Staum von Traum von 5 Sternen begraben aus Bayern.
Ja, genau. Also diese grünen Trachten von mir aus. Aber da waren ja so Leute wie Martin de Michelis, habe ich gesehen. Wer war denn noch dabei? Olli Kahn stand dann da auch irgendwie. Und natürlich gut, die ganzen anderen Verdächtigen, Paul Breitner und bla. Aber das finde ich immer so geil, dann diese große Bayern-Familie, die dann auch so plötzlich so wieder so Niko Kovac noch so Herz, ihm so ein Küsschen noch auf die Wange drückt und sagt, hast du wirklich toll gemacht, aber du nächste Saison bist du trotzdem nicht da, sorry. Also, keine Ahnung, fand ich irgendwie witzig und naja, gut. Aber vielleicht noch zu eurem Spiel kurz gegen Dortmund, also Gladbach-Dortmund, für diejenigen, die es noch nicht wissen, neu einschalten, Kevin Schulte ist glühender Anhänger von Borussia Mönchengladbach. Da gab es ja eine Szene und die müssen wir kurz mal besprechen, denn die hat folgenden Slogan verdient.
Doppelspitze kontrovers.
Ja, und zwar der Treffer zum 0:1. Vielleicht schilderst du es mal aus deiner Sicht, Kevin, für die es nicht gesehen haben. Da war es ganz eng, aber nicht mal irgendwie Abseits oder Handspiel, sondern eine andere Linie war da im Zentrum der Entscheidung.
Genau, also die Torauslinie, 0-0, 45. Minute lief, Gladbach war gut im Spiel, hatte mit Traoré einen Schuss ans Lattenkreuz, ansonsten Hofmann aus der Distanz, Dortmund ja war irgendwie so auf Sparflamme unterwegs, da ging nicht viel zusammen. Und dann gab es diese eine Szene, der Ball wurde abgeblockt von einem Gladbacher, und wäre dann zur Ecke rausgegangen, aber Reus schaltete relativ schnell, das muss man ihm zugestanden, und machte den Ball nochmal scharf, chippte den Ball sozusagen von der Torauslinie in den Strafraum und dort nahm Sancho den Ball direkt, machte das 1-0 und die Frage jetzt am Ende war nach dem Tor, war der Ball nicht schon im Aus und hätte es nicht Ecke geben müssen, weil der Ball mit vollem Umfang im Aus war? Manuel Gräfe war der Schiedsrichter, hat das Tor erst gegeben, dann gab es Aufregung, Kölner Keller meldete sich, am Ende schaute er sich die Szene selbst an, nach gefühlten 10 Minuten stand dann die Entscheidung fest, Tor zählt und ja, ich finde es ziemlich exemplarisch für das Problem rund um den Videobeweis oder den Videoschiedsrichter, weil solange die Technik nicht da ist, die diese Torauslinie in Gladbach kalibriert sozusagen, genau wie die Torlinientechnik, also man bräuchte quasi eine verlängerte Technik, die dann auch die Torauslinie weiter in Beobachtung hat. Solange es die nicht gibt, kann man sowas ja wirklich aus der Position, wo jetzt der Schiedsrichter ist oder auch wie die Fernsehbilder waren, kann man es ja gar nicht sehen, weil klar, in der Physik mag das jetzt wahrscheinlich zu 100% und so hat es Reus auch gesagt, aus sein, aber wenn dann irgendwie die Wölbung des Balles noch über der Linie ist, so war es in so einer DAZN-Animation dargestellt, dann ist das Tor korrekt und der Ball war eben nicht im Aus. Aber das Bekloppte ist ja halt jetzt wieder, dann greift der Videoschiedsrichter ein, am Ende guckt er sich selbst an, guckt er sich Bilder an, die das eben überhaupt gar nicht belegen können oder auch widerlegen können, seine Entscheidung. Deswegen, wenn wir von einem Beweis sprechen, dann müssen wir ja von etwas hundertprozentig Haltbarem ausgehen. Und das kann aber der Videobeweis in solchen Szenen nicht bieten. Eine kalibrierte Abseitslinie kann das tun oder halt die Torlinientechnik als anderes technisches Element im Fußball. Aber da, ich bin jetzt auch weit davon entfernt, mit ein bisschen Abstand jetzt da auf Gräfer einzuschlagen. Weil wie gesagt, wenn wir irgendwas von Physik verstehen, dann kann das schon passen mit der Wölbung des Balles. Aber letztendlich war das wieder eine Farce. Und am Ende steht man da, die Zuschauer im Stadion Mein Papa war im Stadion, die haben gar nichts mitbekommen irgendwie, worum es jetzt genau geht. Klar, das wurde dann irgendwie nach 2 Minuten auch klar, dass es wohl um aus oder nicht ausgeht, aber auch da am Ende die Mitteilung, welche Entscheidung, warum jetzt gefällt wurde, bleibt ja dann auch häufig aus. Und das war jetzt am letzten Spieltag wieder ein exemplarisches Beispiel dieser schlechten Videobeweissaison.
Mhm. Ja, ist auch eins der Wörter der Saison auf jeden Fall. Ich fand's auch interessant. Ich habe es mit bloßem Auge nicht gesehen. Ich dachte, bei manchen Einstellungen ist aus der Ball. In anderen dachte man, vielleicht noch gerade drin. Deswegen ist auch die Frage, wie er das da am Spielfeldrand überhaupt genau gesehen haben möchte. Und dann muss er das wieder alleine entscheiden, obwohl sie ja in Köln viel mehr Ruhe auch haben. Weißt du, anstatt dass irgendwie Köln dann sagt, so, pass mal auf, der war drinne, gib das Tor einfach, also der war noch im Spiel, gib das Tor einfach, oder der Ball war eben aus und gibt's nicht, sondern von wegen, guck's dir nochmal selber an, weil wir sehen's auch nicht so genau, aber dann sind wir fein raus. Also irgendwie so merkwürdig wieder diese Entscheidungsübertragung. Auch wenn der Schiedsrichter natürlich auf dem Platz derjenige sein sollte, der die endgültige Entscheidung trifft, aber wenn er das gar nicht wirklich verifizieren kann, das ist halt schwierig, ne?
Und im Prinzip ist es ja jetzt so, der Videobeweis bedeutet in solchen Szenen oder auch wenn es jetzt um strittige Fouls im Strafraum geht, ja eigentlich nur, dass noch mehr Köche sich den Brei anschauen und nicht, dass es jetzt zweifelsfrei eine auf Technik basierte Entscheidung gibt, wie zum Beispiel bei Abseits oder kein Abseits. Mhm. Ja. So wie wir haben in Leipzig diese Szene gehabt, als die Bayern das Tor aberkannt bekommen haben. Ja. Klar, sieht man das nicht, aber da ist eben eine Technik im Spiel und die kann sowas eben entscheiden auf den auf paar Zentimeter genau. Und genauso ist es im Tennis auch, wenn der Ball, entweder ist er aus oder nicht aus. Und im Fußball gibt es halt so viele Komponenten, deswegen, also so wie das aktuell gehandhabt wird, bisschen schwierig.
Ja, vor allen Dingen im Geilsten mit ihm, wenn Sky dann noch Markus Merk dazu schaltet oder Peter Gagelmann oder wer da immer noch ist und dann irgendwie sich noch der nächste Schiedsrichter einschaltet. Also du hast dann quasi ein Spielfeld, du hast den Kölner Keller und dann kommt bei Sky immer noch so ein Splitscreen mit Markus Merk oder Peter Gagelmann oder so, der noch irgendwas sagen. Das finde ich geil. Und ich meine, wer weiß, vielleicht, wenn du sagst ja auch zu Recht in der Technik, die das irgendwie besser dann wirklich klar verifiziert und die Entscheidung trifft, vielleicht rollen ja in so 5 bis 10 Jahren so kleine Roboter übers Spielfeld und pfeifen die Spiele und haben dann irgendwie so Algorithmen programmiert, die genau darauf reagieren können und werden so von außen so gespeist mit so Sensoren, damit die das alles immer perfekt entscheiden können. Kann ja sein.
Alles ist möglich, also seit der Einführung des Videobeweises gibt es keine Grenzen mehr.
Absolut. Und wir kündigen hiermit an, wir bemühen uns tatsächlich für eine der nächsten Folgen, wollen wir mal den Kölner Keller besuchen. Das haben wir schon vor Monaten mal gesagt. Und nach dieser ganzen Kontroverse jetzt in dieser Saison wollen wir uns das einfach mal anschauen. Und so drücken uns mal die Daumen, dass es klappt. Aber wir bemühen uns auf jeden Fall, da reinzukommen und sich mal vor Ort schlau zu machen, wie das überhaupt abläuft. Vielleicht auch während eines Spieltags oder zumindest mal sich erklären lassen und dann geben wir euch einen Einblick und machen mal eine Folge aus dem Kölner Keller. Das wird auch schön, ich freue mich.
Die Akustik wird wahrscheinlich sehr gut sein in so einem Keller.
Absolut. Ich bin auch gespannt, ob da irgendwie so ein kleiner Tisch steht mit so Leckereien, so ein bisschen Chips, ein bisschen Cola, Fanta. Machen die es da gemütlich? Gibt es da ein Sofa? Ist da irgendwie auch... Ist da eine Halbzeitunterhaltung auch? Kommt da Helene Fischer rein, spielt vielleicht? Also solche Sachen, weißt du? Das wäre ja mal die Frage.
Sie nicht mehr bei Pokalfinale auf
da. Ja, genau. Heute exklusiv im Kölner Keller Helene Fischer mit ihrer neuen Nummer Allein im Abseits. Vielleicht sowas, ja, wer weiß. Kann ja sein. Gut. Ja, und diejenigen, die noch an euch vorbeigezogen sind durch eure Niederlage und den eigenen Sieg, sind die Pillendreher aus Leverkusen. Die haben den 4. Platz klargemacht. Und da kommen wir jetzt zu mir durch einen Kantersieg bei meiner Hertha. 5:1 in Berlin gewonnen. Da machen wir mal wieder den letzten Spieltag. Ruf alle Ehre. Diesmal nicht 6 Gegentore, sondern nur 5. Das möchte ich mal kurz betonen.
Aber auch nur 1 geschossen und nicht 2.
Ich weiß, ja. Wieder sozusagen mit 4 Toren Abstand verloren zu Hause. Das ist schon echt heftig, ey. Ich dachte auch, es kann nicht sein, dass das wieder passiert. Ja, aber Leverkusen hat uns da echt überrollt und ein Mann im Mittelpunkt, Kai Havertz. Was für eine Saison auch, ne? Ich meine, der Typ ist 19 Jahre alt, hat jetzt 17 Tore gemacht, steht damit auf Platz 3 der Torjägerliste, hast du ja noch hier rausgesucht, statistisch mäßig. Das musst du dir mal reinziehen. Ich meine, der hat seine gesamte Karriere noch vor sich, wird ja wahrscheinlich nächste Saison schon noch spielen in Leverkusen, hat Rudi Völler jetzt auch nochmal irgendwie betont. Aber also du kannst mal davon ausgehen, dass er nach dem Jahr, wenn er so weiterspielt, nicht mehr da sein wird, sondern ich schätze mal so, na, Bayern wird auf jeden Fall Interesse haben, aber vielleicht geht er ja sogar direkt den Schritt ins Ausland, keine Ahnung. Also das ist auf jeden Fall ein ziemlich krasses Talent, das kann auch der deutschen Nationalmannschaft noch jede Menge Spaß bereiten, oder er kann der Mannschaft noch jede Menge Spaß bereiten. Wie schmerzhaft war das für dich, denn in der Konferenz oder auf dem Ticker zu sehen, dass da ein Tor nach dem anderen fällt in Berlin?
Ja gut, war erst so gemischt, weil es stand ja dann auch kurzzeitig in Berlin 1-1, nachdem Lazaro ausgeglichen hatte, in Gladbach 0-0. Ja. Dann wäre alles so bei dem Tabellenstand geblieben, wie es vor dem Spiel war. Aber als dann die Leverkusener vor allen Dingen zur Halbzeit 2-1 führten, wir 0-1 hinten lagen, war ja schon die Tendenz erkennbar. Und dann machte, ich glaube, Brandt war es in der 54. das 3-1 in Berlin. Und am Ende muss man auch sagen, durch dieses hohe Ergebnis, durch diesen hohen Sieg von Bayer 04 in Berlin, ja, fiel dann das 0-2 aus unserer Sicht gegen Dortmund auch nicht mehr so stark ins Gewicht, weil wir hätten ja dann selbst mit 3 Toren Unterschied gewinnen müssen, um wegen des Torverhältnisses vor Leverkusen zu bleiben. Und das ist schon sehr unrealistisch. Naja, deswegen, das hat es dann einfacher gemacht. Und das, ich hatte ja mich auch vorher schon auf Platz 5 eingestellt. Und gut, am Ende geht man nochmal 2 Wochen zurück. Da spielen wir gegen Hoffenheim unterirdisch. Hoffenheim müsste 6-7 Dinger schießen, spielt aber nur 2-2. Und so ein Punkt war dann nochmal richtig wichtig. Natürlich dann der Sieg in Nürnberg am vorletzten Spieltag, weil sonst hätte es auch ganz böse ausgehen können. Wie eben jetzt für Hoffenheim, die ganz rausgepurzelt sind nur 9. Frankfurt profitierte ausgerechnet von den ungeliebten Mainzer Nachbarn, die Hoffenheim da nach 0-2 Rückstand noch 4-2 schlagen.
Auch Wahnsinn,
Wolfsburg, ne? Ja, Wolfsburg gewinnt 8-1 gegen Augsburg. Ja. Es war ja auch irgendwie wieder so ein typischer letzter Spieltag mit Mannschaften, die schon im Sommer sich im Sommerclub befinden.
Naja, die schon irgendwie auf Ibiza, nicht in der Oligarchenvilla, sondern am Strand lagen, gefühlt. aber das nochmal aufzugreifen, Leipzig zum Beispiel hat ja auch komplett die Mannschaft rotiert. Ich glaube, ein einziger Spieler war, ich glaube, Gulaschi überhaupt im Tor stand oder so, auf jeden Fall hat
Leimer hat gespielt. Ich habe es mir eben nochmal angeschaut und sogar Gulaschi war auch Wahnsinn. Der Torhüter mit den meisten weißen Westen und die beste Abwehr Leipzig, aber die haben schon komplett sich auf das Pokalfinale eingestellt. Ja. Vielleicht jetzt, wo du es ansprichst, kurzer Exkurs, nächste Woche Pokalfinale oder diese Woche Pokalfinale, Samstag Leipzig-Bayern. Mhm. Wie schätzt du sowas ein? Komplette Mannschaft tauschen? Macht das Sinn oder macht es nicht eigentlich Sinn, weiter zumindest das Gerüst stehen zu haben, bevor man da irgendwie dann auf die gute Saison, die man ja mit einem Gerüst gespielt hat, nicht aufbauen kann?
Ja, also ich bin absolut Fan davon, die Mannschaft auch vor so wichtigen Spielen spielen zu lassen. Mal eine Woche dazwischen liegt, das müssen die abkönnen. Und die dann irgendwie sie nochmal einzugrooven zu lassen, ist für mich viel wichtiger, als jetzt irgendwie die zu schonen. Weil das müssen sie von der Fitness ja aushalten, dann bleibst du auch als Teamgefüge besser zusammen und kannst dich nochmal einschießen im Optimalfall auf das Spiel. Ich meine, ein Beispiel war jetzt, glaube ich, auch Barcelona im Rückspiel gegen Liverpool, die haben am Wochenende davor auch ziemlich viele Leute rausgenommen und rotiert. Muss jetzt nicht unbedingt daran gelegen haben, aber auch vielleicht daran, dass sie dann in England so verloren haben. Und das Gleiche, bei Leipzig, weiß ich nicht, Bayern hat mit der A11 gespielt, ne? Für die ging es natürlich auch noch um was. Aber die haben sich nochmal richtig gepusht, auch als Mannschaft. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt beim Pokalfinale Robben und Ribéry vielleicht ja sogar einer von beiden von Anfang an spielt. Keine Ahnung, was sich Kovac da einfallen lässt. Vielleicht lässt er sie aber auch erst wieder später spielen, kann ja auch sein. Aber das könnte noch nach hinten losgehen für Leipzig. Zumal die ja auch eine junge Truppe haben. Also da sehe ich jetzt auch keinen, der irgendwie am Fitnesstuch knabbert, sozusagen, der jetzt irgendwie wegen einem Spiel mehr das Pokalfinale nicht mehr spielen kann. Fand ich auch komisch.
Zumal, also jetzt, wenn man in der Hinrunde ist und man hat irgendwie einen Europa-League-Bundesliga-Rhythmus mit Donnerstag, Sonntag und man spielt irgendwie dann gegen den Tabellendritten aus Zypern oder so, dann kann das ja auch positiv sein in so einer langen Hinrunde mit den vielen Spielen, auch dann eben diese 1B-Spieler öfter ranzulassen und sozusagen so einen Stamm für die Europa League und einen für die Bundesliga zu etablieren.
Ja.
Aber der springende Punkt ist eben, es liegt eine Woche dazwischen. Also im Prinzip kann man sich das ja so vorstellen, die Saison ist für Leipzig jetzt einfach um einen 35. Spieltag verlängert. Und ich weiß, ich sehe es jetzt auch nicht, warum man das jetzt so krass gemacht hat oder warum Rangnick sich dafür entschieden hat, weil kräftemäßig macht das ja überhaupt keinen Sinn, weil da ist, wie gesagt, eine Woche dazwischen und nicht drei Tage. Ja. Und ja, jetzt komplett da zu rotieren, ich weiß es nicht, ob das so sinnvoll ist. Übrigens gehört auch zu weit dazu, dass Leipzig da ja jetzt mit drei sieglosen Spielen aus einer Top-Saison in das Pokalfinale geht und die Bayern mit dem Titel und ja, mit einer wahnsinnigen Rückrunde da dann schon ja irgendwie mit mehr Brust raus in das Spiel gehen können.
Mit mehr Brust. Also quasi so mit so einer Michaela Schäfer-Brust im Vergleich zu, na, was haben wir da? Weiß ich nicht. Zu so einer flachbusigen Dame quasi.
So.
Ah, okay. Bayern. Michaela Schäfer unter den Bundesligisten. So. Eine Sache wollte ich noch sagen. Hätte Wolfsburg übrigens noch, ich glaube, 2 Tore noch mehr geschossen bei diesem 8:1, dann wird dann wird ihr noch Sechster geworden, ne? Und Wolfsburg Fünfter.
Ja, und der Brekalo hatte ja wirklich noch die Wahnsinnschance vor Gregor Kobel beim Stand von 8:1 auf 9:1 zu stellen. Und dann, gut, hätte jetzt für die Ausgangslage nicht viel geändert, weil beide, Fünfter und Sechster, ja direkt in die Gruppenphase gehen. Ja. Aber trotzdem klingt halt schon besser als 6. Und ich habe am Ende schon gedacht, also ihr Augsburger, jetzt reißt euch aber mal noch zusammen, dass ihr hier mit einem schlanken 1:8 nach Hause fahrt und nicht mit einem 1:9.
Ey, also 8:1, ich glaube, höchster Heimsieg der Vereinsgeschichte von Wolfsburg oder vielleicht sogar dann wahrscheinlich auch der höchste Sieg generell. Ja, gut.
Unfassbar. Ich muss auch echt mich manchmal fragen, warum das. Also es passiert ja häufig am letzten Spieltag so ein Ergebnis. Aber 8:1 ist schon ein bisschen krass, zumal Augsburg jetzt eben nicht in München gespielt hat oder so, sondern in Wolfsburg, wo sie sogar eine bislang positive Bilanz hatten. Ich glaube, die hatten aus irgendwie den ersten 7 Auswärtsspielen in Wolfsburg erst einmal verloren. Mhm. Und jetzt lassen die sich damit 8:1 wegschrubben. Und ja, auch für so einen Verein wie eben Werder Bremen, die alles jetzt in den letzten Wochen nochmal getan haben, mit 7 Punkten aus 3 Spielen, um nach Europa zu kommen. Natürlich für die auch bitter, dass das so eine klare Geschichte ist und dass man da dann im Prinzip auch zur Halbzeit schon wusste, wir können jetzt hier gegen Leipzig spielen, wie wir wollen. Das wird nichts mehr. Es ist immer schade, wenn Mannschaften ja sich so gehen lassen.
Ja, absolut. Und vielleicht, um das Thema Europa abzuschließen und dann nochmal kurz dazu zu kommen mit unserer weiteren Kategorie, die wir ja hier verkörpern. Frankfurt ja auch mit Glück, denn dadurch noch auf den 7. da gerade mal so reingerutscht, ne? Also die wären ja auch zwischenzeitlich, waren sie mal ganz raus aus den Europa-League-Plätzen. Das ist auch heftig, wäre auch heftig gewesen, hätten sie alles verspielt. Das hatten wir auch schon mal diskutiert letzte Woche, ne? Dass das ja passieren kann, dass sie komplett rausrutschen. Jetzt sind sie nochmal gerade so durch Mainz-Sieg gegen Hoffenheim da reingekommen. Ist ja irgendwie dann auch, also freut man sich ja so ein bisschen auch für die und sagt, okay, haben sie sich irgendwie mehr verdient als jetzt, es wäre verdient, aber angesichts der Saison, die sie gespielt haben, jetzt auch gegen Chelsea so knapp gescheitert, ist ja ganz cool, wenn sie dann wenigstens noch die Europa League Quali spielen dürfen.
Und für die Fans ja auch wahnsinnig stressig, weil Europa League Quali heißt erstes Spiel 25. Juli, ich habe es nochmal rausgesucht, 25. Juli, zweite Quali-Runde, plus dann noch danach noch 2 weitere Runden mit Hin- und Rückspiel. Also es werden 6 Spiele, bis überhaupt die Gruppenphase erreicht ist. Und das heißt auch, also die Fans müssen ordentlich irgendwie gnädige Familien haben, die das die Reiserei alles zulassen, alles mitmachen und vor allen Dingen auch ordentlich was im Portemonnaie, weil das ist jetzt richtig krass. Also die haben jetzt das Halbfinale erreicht, hatten somit also, wie viele Spiele sind, 14 Spiele in der Europa League in der letzten Saison und jetzt geht's dann weiter mit ja dann auch wahrscheinlich exotischen Reisezielen in den ersten Runden. Mhm. Also ziemlich, ziemlich coole Nummer. Auch sicherlich für die übertragenen Sender RTL und DAZN, weil kurzzeitig sah es ja danach aus, dass ja Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim die Europa League Starter aus Deutschland bilden. Da klingt Gladbach, Frankfurt, Wolfsburg schon deutlich besser, auch so aus Fansicht.
Ja, das stimmt. Deswegen hast du ja auch vorgeschlagen, folgenden Swoosh nochmal zu spielen.
Doppelspitze, ehrlich.
Ja, sehe ich auch so. Ich meine, Gladbach hat natürlich auch eine riesen Fanszene. Wolfsburg, gut, jetzt nicht ganz so. Aber Frankfurt dafür umso mehr. Und irgendwie ist ja auch ganz cool, finde ich mal, dass du mit Leverkusen einen relativ neues Gesicht mal wieder oder ein altes neues Gesicht in der Champions League hast, ne? Und dann in der Europa League jetzt eben mit Gladbach, Wolfsburg und Frankfurt auch. Gut, Frankfurt klar bekannt, aber auch Wolfsburg jetzt mal wieder neun und so. Also schon ganz cool und versprechen ja auch schöne Spiele wieder zu werden. Sollte sich Frankfurt an der Quali durchsetzen. Und ich meine, den Fans traue ich zu, dass die mit 10.000 Mann zu jedem Spiel anreisen, auch in der Quali, ne? Auch wenn das irgendwo in der Provinz ist. Also da die Stadien überlaufen.
Es gibt ja auch ein paar coole Reiseziele. Also theoretisch möglich, Glasgow Rangers.
Ah ja, okay.
Brandenbergen, schöne Stadt an der norwegischen Küste. Dann, das finde ich sehr charmant, Lechia Danzig. Und in Danzig findet in der nächsten Saison das Finale statt.
Oh.
Also da könnte man sich schon mal das Finalstadion und die Finalstadt aus Frankfurter Sicht anschauen. Aber bis zur Auslosung dauert es auch noch ein bisschen, 19. Juni. Dann wissen die Frankfurter Bescheid, wo es hingeht.
Und du wirst auch das eine oder andere Spiel dann mitnehmen, international Fragezeichen?
Ja, das habe ich mir schon vorgenommen, natürlich. Jetzt nach 2 Jahren Abstinenz sind die Portokassen europapokaltechnisch auch wieder ausreichend gefüllt. War ja damals in Sarajevo, das war auch ein Quali-Spiel, Playoffs damals. Und ja, mal schauen. Also auf jeden Fall steht da eine Tour auf der Agenda. Das Schöne ist immer an der Gruppenphase, also wenn man erst in der Gruppenphase einsteigt, dass man ja definitiv 3 potenzielle Reiseziele hat.
Ja.
In der Quali ist es ja anders. Klar, man geht immer davon aus, dass man weiterkommt gegen die doch oftmals limitierten Gegner, aber da haben deutsche Mannschaften, siehe Hertha, siehe Freiburg, siehe Mainz, auch schon mal Schiffbruch erlitten. Da ist es dann immer ein bisschen doof, weil wenn man dann das erste Los nicht direkt mitnimmt mit einer Auswärtsreise, egal wo das ist, man scheidet aus, dann war es das schon wieder und man ist jeglicher Chancen beraubt. Also deswegen ist es immer ganz, ganz schön, auch nicht diesen undankbaren 7. Platz zu haben.
Das stimmt, ja. Ja gut, vielleicht begleite ich mich mal auf eine Tour. Wenn es geile Städte sind, dann bin ich auf jeden Fall mit dabei und sauge mal ein bisschen diese Gladbacher Fan-Atmosphäre auf, von der du immer ja, so vorschwärmst.
Du bist herzlich eingeladen.
Sehr schön, ich freue mich. Das machen wir. Gut, dann lass uns noch kurz die restlichen Plätze sozusagen unter ferner Liefen noch besprechen. Du hast schon gesagt, Bremen, bitter irgendwie am Ende, ne? Haben eigentlich auch eine starke Saison gespielt, dann immer mit so tief zwischendurch, mit so ein paar Hängerphasen. Und jetzt nur am Ende 8. Kruse geht zum Ende der Saison. Pizarro verlängert noch mal um 1 Jahr. Ist irgendwie auch geil. Da hast du gerade schon gesagt, ne? Irgendwie, ob bitte das Wolfsburg dann da so hoch gewinnt, beziehungsweise die Konkurrenz irgendwie nicht so richtig den in die Karten spielt. Hoffenheim auch rausgerutscht. Haben irgendwie, also zwischenzeitlich dachte man, krass, Hoffenheim sogar vielleicht ja noch Platz 4 möglich. Ne?
Mhm. Und jetzt am Ende Punkt aus 4 Spielen.
Krass.
War es dann in den letzten Saisonpartien, weil die hatten ja auch einen Lauf, unfassbar. Ich glaube, das letzte Spiel, was sie gewonnen hatten, war auf Schalke irgendwie 5-2, wo sie da aus jeder Chance ein Tor erzielt haben. Und am Ende dann vollkommen rausgerutscht. Und auch in Mainz haben sie ja, selbst in dem Mainz-Spiel, das zeigt ja nochmal, wie unnötig das war. Ja. 2-0 geführt,
ja.
Dann sich eine unnötige Gelb-Rote eingehandelt. Das Spiel komplett hergegeben.
Ja.
Und bei uns in Gladbach vor 2 Wochen, am 32. Spieltag, war es auch ähnlich. Also da 2-mal geführt, 2-mal den Sieg aus der Hand gegeben.
Ja.
Also vollkommen unnötiger 9. Platz für Hoffenheim. Und wenn man sich die Abstände anschaut, klar, Platz 4 war sogar möglich und die Europa League hätte es sein müssen für Hoffenheim.
Ist ja auch so ein Trend der letzten Jahre. Gut, jetzt war dieses Jahr die Meisterschaft endlich auch mal wieder spannend bis zum letzten Spieltag, aber dass die Plätze rund um Europa halt immer so ultra eng auch sind, ne? Also das ist ja auch bei den letzten Jahren ja immer so, dass da fast immer am letzten Spieltag noch sich was nach oben oder unten verschoben hat.
Ja, und in diesem Jahr dann eben mal endlich ein spannender Titelkampf.
Ja, genau.
Hat uns allen gut getan.
Ja.
Leider unten eben nicht so spannend, da kommen wir gleich nochmal kurz zu. Da war ja alles entschieden.
Ja.
Das war also genau umgekehrt zu den vergangenen Bayern-Dominanzjahren.
Ja, stimmt. War eine spezielle Saison, kann man durchaus so sagen, würde ich auch unterschreiben. Mit einem überraschend starken Tabellenzehnten Fortuna Düsseldorf, mit dem Trainer Urgestein Friedhelm Funkel, der, das haben wir an anderer Stelle ja auch schon mal gesagt, aus unserer Sicht würde ich fast dich mit einbeziehen, Trainer der Saison so ein bisschen ist, ne? Weil er einfach mit einem Kader es geschafft hat. Der eben nicht so vor Namen und Millionenwerten strotzt, Tabellenzehnter zu werden. Das ist schon ziemlich stark.
die Rückrunde war bombastisch gut. Also es war ja Europapokalniveau.
Ja.
Ich meine, dieser Sieg gegen Dortmund kurz vor der Winterpause, der hat irgendwie für die gesamte Bundesliga einiges am Ende, rückblickend muss man sagen, einiges bewirkt. Also A, für den Titelkampf, dass die Bayern da gemerkt haben, hier Dortmund, die patzen doch noch. Dortmund kriegt doch noch irgendwie die Flatter und spielt nicht konstant irgendwie Woche für Woche jeden Gegner an die Wand. Und eben für Düsseldorf, die damals, muss man ja auch sagen, bis zu dieser Woche mit, es war ja glaube ich eine englische Woche, wo sie dann 3 Siege aus 3 Spielen geholt haben bis zum Winter. Bis zu dem Zeitpunkt waren die ja ganz unten drin.
Ja.
Also da sah es ja normal aus und das hat dann für die aber die Richtung vorgegeben und Dortmund leider zu einer normalen Mannschaft werden lassen. Was heißt leider, ist mir auch egal, aber aus Dortmunder Sicht.
Ja, stimmt. Ja, also Kompliment an Düsseldorf, Tabellenzehnter. Meine Hertha hat es auf den 11. Platz geschafft, hat es dann doch wieder unter Beweis gestellt, dass man in der Rückrunde einfach keinen erfolgreichen Fußball mehr spielen kann. Das ist irgendwie offenbar in der Hertha-DNA so verankert. Man wird sehen, wie das in der nächsten Saison weitergeht. Haben schon einen Neuzugang vermeldet, habe ich heute noch gesehen. Einen belgischen Abwehrspieler, den Namen habe ich schon vergessen, da muss ich nochmal nachgucken. Weißt du den noch aus dem Kopf?
Boyata.
Ah,
ich glaube, der wurde bei Manchester City, also da hat das nicht geschafft und hat jetzt, glaube ich, zuletzt für Celtic Glasgow gespielt.
Genau, Celtic, das weiß ich auch noch, genau.
Also so ein relativ bulliger Typ, hat mich so ein bisschen an Torunariga auch erinnert.
Ah, ja.
So vom Körperbau und Rikik ist ja auch eher so ein bulliger Typ, stark in der Spieleröffnung dafür ein bisschen stärker. Bin mal gespannt, ob das darauf hindeutet, dass irgendeiner geht, aber an sich.
Ist er Innenverteidiger oder Außenverteidiger?
Ich glaube, der kann auch beides spielen. Also,
okay. Ja, gut.
Er ist Innenverteidigung ausgebildet worden, aber ist da auch beidseitig einsetzbar. Von daher, genau wie auch Torunariga. Das ist ja eigentlich immer ganz praktisch.
Kann frisurentechnisch, wenn ich das Bild richtig von Twitter in Erinnerung habe, auf jeden Fall mit Rekik mithalten. Also so von der Auffälligkeit. Rekik hat ja immer so ein Haarband mit so langen, nach hinten gegelten Haaren und er hat, glaube ich, auf jeden Fall Dreadlocks oder so auf dem Foto gehabt. Insofern herzlich willkommen in Berlin. Ich freue mich. Mal sehen, ob der Mann uns etwas stärker dann in der nächsten Saison nach oben verteidigen kann. Ja, ansonsten Mainz und Freiburg, 12., 13., muss man nicht viel sagen. Trotzdem auch wieder beachtlich, dass Christian Streich das so schafft und Mainz am Ende auch dann so sicher im Mittelfeld sich platziert. Boah, Schalke 04. Ja, das ist natürlich auch eigentlich eine der Enttäuschungen der Saison, ne?
Ja, absolut. Also unter Huub Stevens am Ende den Klassenerhalt, so blöd wie dieser Satz klingt, den Klassenerhalt wenigstens noch geschafft. Und da haben sie jetzt auch keinen herausragenden Fußball gespielt. Also es gab dieses Meisterstück von Stevens sozusagen in Dortmund.
Ja.
Und er hat ja auch davon gesprochen, dass das irgendwie, also vor dem Spiel jetzt gegen Stuttgart, vor diesem trostlosen 0-0, dass das ein Pflaster sei auf diese ziemlich schlechte Saison und sie sich ein zweites Pflaster noch draufsetzen wollen mit einem schönen Saisonabschluss. Das hat eben nicht geklappt. Aber gut, ich glaube, 2 Siege unter Stevens aus 8, 9 Spielen ist jetzt auch nicht die Superbilanz, aber am Ende ja kann er da sowieso erhobenen Hauptes gehen und davor Tedesco im zweiten Jahr, alles das, was im ersten Jahr so gut für Schalke lief, diese knappen Spiele, dann auch mal Standardsituationen am Ende reinköpfen und so, all das hat nicht mehr funktioniert und ja, 14. Platz mit der Bilanz, also da ist man in einigen Jahren, wäre man da auf dem Abstiegsplatz gelandet.
Da ging der Blick, das sieht man jetzt natürlich, wir sehen uns hier per Video für diejenigen, die wissen wollen, wie wir so aufzeichnen. Da ging der Blick von Kevin Schulte gerade nochmal zu seiner Stecktabelle an der Wand, um zu gucken, wie viel der Schalke geworden ist. Und da fällt der Blick eben dieses Jahr sehr weit nach unten oder eher zur Seite. Stecktabelle ist immer so seitlich, ne?
Genau. Ja. Also es geht so abfallend nach unten, von links oben nach rechts unten. Und es sind die ersten 3 Ligen abgebildet. Also ja, dank dem Kicker oder des Kicker-Sonderheftes ist das immer mein ständiger Saisonbegleiter. Also
schön.
Schon seit Jahren. Kult.
Ja, der Knurrer aus Kerkrade hat es also nochmal geschafft, die Schalke nach vorne zu bringen. Aber wird dann ja auch abdanken jetzt wieder nach der Saison, um sein Herz zu schonen. Und David Wagner, den wir ja schon beim letzten Mal besprochen haben, wird diesen Traditionsverein dann übernehmen und als technischer Direktor wird jetzt ein gewisser Michael Reschke dann in der nächsten Saison auch wirken für den Verein. Kann das was bringen für Schalke?
Also Wagner ist ja wieder ja aus der Schublade Tedesco, Nagelsmann etc. Erstmal, wenn man ganz oberflächlich rangeht, dann ist er Trauzeuge von Klopp, steht da in einem guten Austausch und hat eben, das ist auch die weitere Verbindung, in England trainiert, Huddersfield, aus einem kleinen Club unfassbar viel rausgeholt, 2 Jahre Premier League gespielt, im Verlauf des 2. Jahres entlassen worden. Aber Schalke ist natürlich dann wieder das komplette Gegenstück zu so einem Club im britischen Nirgendwo mit Huddersfield.
Ja.
Bin gespannt. Reschke, ich habe jetzt auch schon viel gelesen, so nach dem Motto, ist der größte Fehler, den die Schalke machen können, weil Reschke ja zuletzt in Stuttgart ja ordentlich viel verbrannte Erde hinterlassen hat. Mhm. Also ich habe bei Reschke so ein bisschen das Gefühl, dass seitdem er aus dieser reinen Kaderplaner-Rolle, die er damals ja in Leverkusen hatte, dann war er also bei Bayern, dass seitdem er mehr in der Öffentlichkeit ist, in einer prominenteren, in einer öffentlichkeitswirksameren Rolle, dass er irgendwie da sich nicht so leicht tut und auch nicht so der beste Kommunikator ist. Das hat man ja auch in Stuttgart erlebt. Also ist natürlich jetzt Wagner, der charmante, junge Trainer, der Trauzeuge von oder der beste Kumpel von Klopp ist und dann so ein alter, nicht gerade Sympathiebolzen. Spannende Konstellation. Und dann haben wir noch Tönnies, der sowieso über allem steht auf Schalke. Also bei Schalke würde es mich nicht wundern, wenn die jetzt wieder eine recht gute Saison spielen, danach wieder eine schwächere, nicht so schwach wie jetzt, aber das ist ja seit Jahren. Seitdem ich auf der Welt bin, ist bei Schalke eigentlich nur auf und ab.
Seitdem Kevin Schulte auf der Welt ist, geht es bei Schalke drunter und drüber. Da sollte man sich mal überlegen, ob das vielleicht miteinander zusammenhängt. Ja, dass seitdem gab es keine Konstanz mehr da ist. Früher jahrelang erfolgreich gewesen. Nein, aber ich habe nämlich genau das Gleiche gedacht. Ich habe auch gedacht, so jetzt Wagner wird wieder eine Saison Aufbruch bringen. Das kann ich mir schon durchaus vorstellen, auch wenn die gute Leute jetzt wieder verpflichten, die zu seiner Taktik passen, wo er sich abstimmen kann mit Reschke oder wer auch immer das dann organisiert im Background. Tönnies, der dann wieder mit seinem kleinen Flugzeug da von A nach B fliegt und die Leute dann holt. Also das wird, glaube ich, funktionieren. Und die haben ja auch das Geld und auch die Strukturen und den Ruf ja letztendlich auch noch international und zur Not, weiß nicht, klopfen mal kurz in Russland an bei Gazprom, ob die da irgendwie noch ein bisschen was nachschießen können. Oder bucht sich eine Oligarchenvilla auf Ibiza und versucht irgendwie Jürgen Klopp noch zu verpflichten für den Trainerkader. Aber das glaube ich nämlich auch, dass die wieder eine Saison wirklich nach oben kommen werden. Ich meine, schlechter als dieses Jahr geht's ja gar nicht eigentlich. Also das wäre schon bitter, wenn sie nochmal eine Saison hinten dranhängen. Und das dann wird man sehen, ob sie das halten können. Aber das wäre jetzt auch mal meine Prognose für diese
Saison. Was mir gerade noch eingefallen ist.
Ja.
Also, es ist ja eigentlich Wahnsinn, wie ruhig es verhältnismäßig um diesen Verein trotzdem war. Liegt das daran, dass es so viele andere Brandherde gab in Fußball-Deutschland? Also, das ist so mein Empfinden noch, weil Schalke ist alles andere als ein ruhiger Club, aber irgendwie war es eine ganz komische Saison. Klar, es war schnell klar, dass das nicht viel mehr geht für Schalke, aber boah, das war ja dann am Ende irgendwie klar. Dann kam das Dortmund-Spiel, der Sieg. Ich meine, positiv kann man formulieren, sie waren jetzt 4 Spiele am Schluss ohne Niederlage, mit 3 Unentschieden nach dem Derby-Sieg. Aber ja, Letztendlich wundert mich das sogar ein bisschen, dass es da eben keine Anarcho-Szenen auf der Tribüne gab und was auch immer, was man sonst so leider Gottes bei vielen Vereinen erleben musste in den vergangenen Jahren, wenn es sportlich nicht lief. Also irgendwie durch alleine durch diese Stevens-Verpflichtung als Trainer war gefühlt allen klar, boah, der Heiland ist wieder da, absteigen können wir nicht und vielleicht holen wir noch einen Derby-Sieg in Dortmund und alles ist gut. Also so war mein Empfinden.
Naja, ja, klar. Und da hat sich alles natürlich auch vieles auf den Titelkampf kapriziert. Ich meine, es gab ja schon diese paar nervösen Tage, als Tedesco dann rausgeflogen ist und so, ne? Die gab es ja schon, diese klassischen Schalker Tage. Aber im Endeffekt, ja, dadurch, dass es irgendwie andere Themen vielleicht gab, das stimmt schon, hat sich das ein bisschen weg von Schalke konzentriert. Offenbar. Gut, lass uns nicht so viel über die Königsblauen reden, sondern vielleicht noch kurz abschließend Abstiegszone beziehungsweise Augsburg, ja, auch drin geblieben, obwohl sie jetzt auch nicht die stärkste Saison gespielt haben. Ist ja auch eine geile Rückkehr gewesen für hier Dings, ne? Schmidt in Wolfsburg lässt sich gleich mal 8:1 bei seinem ehemaligen Verein abschießen. Das war auch nicht schlecht.
Stimmt, das war ja sein Ex-Verein. Ja. Lustigerweise gar nicht thematisiert worden irgendwie. Nö. Aber
Martin, du hast recht. Martin. Ja, und Stuttgart in der Relegation mit 28 Punkten, auch eine super Ausbeute.
Vor allen Dingen, wenn 7 Punkte aus den 4 Spielen unter Nico Willig darunter sind. Also das sagt auch einiges aus.
Ja, und Hannover-Nürnberg gehen runter, das haben wir letzte Woche schon besprochen. Und gegen wen Stuttgart spielt, das schauen wir uns jetzt an. Wir gehen nämlich mal eine Klasse tiefer und fragen...
Fußball-Deutschland, was machst du sonst so?
Ja, in der zweiten Liga wurde gestern gespielt. Wir zeigen am Montag auf, für euer Verständnis. Am Sonntag, letzter Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga. Und da wurde es anders als gedacht, aber auch nochmal dramatisch. Und wenn ich mich richtig erinnere, hast du das doch im letztes Mal vorhergesagt, als du Fabian, unseren Begleiter auf der Russland-WM-Reise, zitiertest und sagtest, er habe vorhergesagt, dass Union und Paderborn so gewinnen und dass am letzten Spieltag aber beide verlieren. War es nicht so?
Ja, genau. Es ist ja auch fast so gekommen. Also Bochum hat gegen Union bis zur 83. 2-0 geführt, am Ende noch 2-2 und Union hatte sogar noch eine Chance, aber letztendlich, klar, Paderborn konnte sich eine 1-3 Niederlage in Dresden leisten. Ja. Union hat am Ende nicht mehr so richtig den Druck aufbauen können, trotz dieser 2 Tore, aber nach diesem 2-2 meine ich, weil letztendlich rückblickend waren fast 10 Minuten noch auf der Uhr, 4 Minuten regulär, 5 Minuten gab es Nachspielzeit on top. Es gab nur noch diese eine Chance von Abdullahi, die der Bochumer Torwart parieren konnte. Ja, ich weiß nicht, ob das nicht sogar gar nicht mal so toll ist jetzt für Union, dass sie so nah dran waren, weil es machte teilweise den Anschein, als sie 2-0 hinten lagen, dass sie sich schon auf die Relegation vorbereiten. Also sie haben natürlich noch irgendwie immer weiter versucht, das kämpferische Element, das, was sie auch stark macht, die Mannschaft reingebracht, aber alle und die Fans vor allen Dingen werden ja von der Relegation ausgegangen sein und dann sind sie noch wirklich so nah rangekommen. Ja. Paderborn war ja zu dem Zeitpunkt längst entschieden zugunsten von Dresden. Ja, also es geht jetzt darum, sich wirklich aufzurichten nach einer Enttäuschung. Also wenn beide gewonnen hätten und Paderborn sozusagen nichts hätte ausrichten können, ist die Gemengelage, wäre die Gemengelage jetzt vor der Relegation eine andere. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst. Paderborn aufgestiegen, ist seit Jahren immer hoch oder runter. Irgendwie in den letzten 6-7 Jahren immer auf- oder abgestiegen, waren vor 2 Jahren sportlich runter in die 4., gehen jetzt wieder hoch. Mhm. Was sagst du A zu denen und zu den Chancen nächstes Jahr vielleicht auch? Und was sagst du zur Union jetzt in der Relegation gegen Stuttgart?
Ja, Paderborn, Glückwunsch, irgendwie geil, obwohl ich auch, du sprichst es an, Chancen nächste Saison nicht so hoch sehe, dass die drin bleiben, aber wer weiß. Würde dann passen, wenn sie direkt wieder runtergehen und dann direkt wieder Richtung Regionalliga, also in die Zweitliga auch absteigen und dann wieder in der dritten spielen, so wie in den letzten Jahren. Aber sie können sich auch eines Besseren belehren und dann vielleicht doch mal in der Bundesliga drin bleiben. Also Kompliment, das ist ja auch ein wahnsinniger Endspurt gewesen. Die hatte man ja zur Winterpause noch auf dem Zettel und dann sind sie jetzt da oben gelandet. Und ich glaube aber, das haben wir ja auch schon mal angedeutet, Union hat in der Relegation vom Gefühl her, vom Spirit in die Fans auch ausstrahlen. Alte Försterei, Hexenkessel. Traue ich denen mehr zu gegen Stuttgart als jetzt Paderborn? Das heißt, gar nicht so schlecht vielleicht für Paderborn, dass die jetzt direkt hoch sind. Und Union, die natürlich auch den direkten Aufstieg unterschrieben hätten, keine Frage, hat jetzt nochmal 2 Spiele gegen Stuttgart. Also ich hab Bock auf die Spiele. Ich glaube, das ist auch wieder so eklig Relegation auch ist und so eklig Relegation und unfair das manchmal sein kann. Und natürlich wurde Relegation auch nur eingeführt, um wieder mehr TV-Gelder zu generieren. Das ist ja auch klar. Aber umso geiler ist es eigentlich, dass es dann nochmal so ein Finale gibt jetzt. Und ja, also da muss sich Stuttgart warm anziehen, ne? Gerade beim Spiel in Berlin. Also das sehe ich da noch nicht ansatzweise souverän für die ausgehen. Auch wenn sie jetzt ja sich gefangen haben in den letzten Spielen. Also ich tippe mal wirklich, und es war eng auch für Union, die hatten ja die Chance, das angesprochen, auch in der letzten Minute noch das 3-2 zu machen. Ich tippe trotzdem drauf, dass Union es irgendwie wuppt. Es kommt natürlich wirklich drauf an, wie sie es hinspielen, in Stuttgart spielen. Ne? Wenn sie das jetzt irgendwie eklig hoch verlieren, wird es natürlich kacke. Aber sagen wir, wenn sie da jetzt nur 1-0 verlieren oder sogar ein Tor schaffen, sind es allerbeste Voraussetzungen. Und ich freue mich auf das Spiel. Ich weiß nicht, versuchst du Karten zu bekommen? Hast du Chancen, an Karten zu kommen? Hast du eine Idee, wie du es guckst?
Ja, ich habe alle Hebel oder bin dabei, alle Hebel in Bewegung zu setzen. Ist noch offen, sage ich mal so. Die Entscheidung steht noch aus. Ich bin frohen Mutes. Nein, also jetzt mal, um aus diesem Phrasendeutsch rauszukommen. Also ich wäre natürlich sehr gerne da. Plane aber auch, wenn ich das Spiel nicht live im Stadion gucken kann, dann trotzdem irgendwie in so einer Union-Kneipe da vor dem Stadion, wie auch immer, das zu gucken, weil es ist ja ein historisches Spiel. Also Union war noch nie in der Bundesliga, war noch nie in der Relegation, also war der Bundesliga noch nie so nah. Und gerade wenn das eben am Donnerstag in Stuttgart irgendwie knapp ausgeht, vielleicht eben nicht ein 1-3, so wie Kiel letztes Jahr. Bei 1-2 zum Beispiel sieht es komplett anders aus. Und Union hat zu Hause in dieser Saison den HSV geschlagen, hat Köln geschlagen, hat vor 2 Jahren gegen Stuttgart unentschieden gespielt, als sie in der zweiten Liga waren, gegen Hannover gewonnen. Also gegen die großen Namen können sie es auch. Ich meine, Paderborn wäre die Mannschaft gewesen, die fußballerisch, muss man fast sagen, stärker ist als Stuttgart. In dieser Konstellation ist es sicherlich anders, aber dieses kämpferische Element und der Charakter der Mannschaft, der spricht auf jeden Fall für Union. Also daran wird es nicht scheitern.
Ja. Also ich sag mal, Stuttgart auch ohne Nico Willig vor ein paar Spieltagen wäre noch der einfachere Gegner gewesen. Das muss man auch so, gehört auch so weit dazu, ne? Also die haben sich hier schon wieder gefangen, aber ach, irgendwie, ich glaube an Union. Ja, ich glaube an Union. Ich glaube, die können das schaffen. Also ich glaube nicht nur, dass sie schaffen können, sondern ich glaube, sie schaffen es. So.
Wir werden das natürlich im Nachhinein besprechen. Also Montag das Rückspiel in Berlin. Wir zeichnen jetzt am Montag auf. Also heute in einer Woche wissen wir, wer der 18. Teilnehmer der nächsten Bundesliga-Saison sein wird. Und ja, die Herzen außerhalb von Berlin-Prenzlauer Berg, wo ja viele Schwaben leben, werden sicherlich für Union schlagen. Und so ein Derby Union gegen Hertha in der Bundesliga hätte ja, haben wir letzte Woche schon angesprochen, hätte ja auch was.
Absolut. Absolut, da hätte ich richtig Bock drauf. Ansonsten zweite Liga, Sandhausen bleibt drin, Ingolstadt gegen die Relegation, gegen Wien, Wiesbaden, Spiele für die Ewigkeit in dem Fall. Das wird ja, by the way, auch im Free-TV übertragen, der Knaller, im ZDF, glaube ich.
Ja, der Knaller läuft auch im Free-TV. Ingolstadt gegen Wien, Wiesbaden, großartig. Also der Unterschied könnte ja auch nicht größer sein zwischen diesen beiden Relegationspaarungen. Unfassbar.
Unfassbar, ja. Und der Rest läuft bei Eurosport oder so, ne?
Genau, ich glaube jetzt im Zuge dieser aktuellen Rechteperiode noch die nächsten 2 Jahre auch und danach wird das ja wieder alles oder jetzt wird es ausgeschrieben für die Zeit danach, aber aktuell ja für Eurosport auch große Spiele. Union gegen Stuttgart in der Relegation und dann eben um den letzten freien Platz in Liga 2, Ingolstadt gegen Wien. Ingolstadt hat jetzt am Ende im letzten Spiel in Heidenheim eine Niederlage kassiert, davor aber unter dem neuen alten Trainer Thomas Ochel alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Wen auch eine offensiv starke Mannschaft, eine gute Saison gespielt, aber ich glaube jetzt so mit diesen Erfolgen im Rücken wird das Ingolstadt, denke ich, machen, ist jetzt einfach meine These, ohne jetzt irgendwie der absolute Wen- oder Ingolstadt-Kenner zu sein.
Ja, ich weiß nicht, wie der regionale Proporz in der zweiten Liga ist, ob jetzt eher ein Verein aus Hessen ist das ja, ne? Mhm. Oder aus Bayern da spielen sollte. Vielleicht kann man es so aus der Perspektive noch betrachten. Müsste man sich nochmal anschauen. auf jeden Fall, wo du die rechte Vergabe ansprachst, unser Jurist ist ja auch schon dabei, ein Angebot zu schreiben, damit wir die Rechte audiomäßig bekommen, ne? Für Doppelspitze, den Fußball-Podcast.
So, genau.
Können wir schon mal ankündigen, wir bemühen uns am Angebot und sind gerade dabei, das nötige Kleingeld zusammenzukratzen.
So. Und dann, die Bild-Zeitung wird dann titeln TV-Hammer. Nee, oder Audio-Hammer. Doppelspitze bekommt Bundesliga-Berichterstattung.
Ja, und dann gucken sie nämlich alle um. Wir haben nämlich, das möchte ich kurz erwähnen, wir haben zahlungskräftige Investoren aus dem nicht-europäischen Ausland bald hier bei uns zu Gast. und auch schon die nötige Videotechnik aufgebaut, um das Ganze aufzuzeichnen vom Sofa aus.
So. Und um das Problem mit den Großspenden nicht aufkommen zu lassen, könnte man ja Vereine gründen.
Ja, das ist ganz wichtig. Sagst du ihm bitte, dass es ein Verein ist, an den das Geld dann geht. Ja, nicht, dass es irgendwie direkt an uns geht. Das ist wichtig. Das musst du denen schon nochmal. Kannst du es kurz übersetzen? Ja, danke. Das wäre wichtig. So, dann nehmen wir nochmal so einen Energy Drink hier. Ach, schön, sehr, sehr schön. Ah, herrlich, gut. Weniger Energy Drinks, aber mehr Investoren. Achtung, geile Überleitung aus Belgien in dem Fall. Hat ja Carl Zeiss Jena, nämlich Herrn Duchatelet, der war ja auch da beim letzten Saisonspiel gegen 1860 München, und Jena hat es tatsächlich gewuppt, dritte Liga, drin geblieben, 4-0 gegen 1860 München gewonnen, berauschendes Spiel, und ist dadurch ein Jahr mehr oder eine Saison mehr noch in der dritten Liga, wohingegen Energie Cottbus runter muss. Am Ende fehlte ein fucking Tor. Muss man sich auch mal reinziehen, ne? Ein scheiß Tor.
Weil sie ja, und die Partie 1-1, genau.
1-1 in Braunschweig, genau. Ja.
Und das war ja dann quasi das Relegationsspiel, nachdem klar war, Jena, die lagen ja auch schon, ich glaube, zur Halbzeit 2-0 vorne. Sonnenhof Groß-Asbach führte auch schon 2-0. Und dementsprechend war klar, Braunschweig reicht einen Punkt wegen diesem um ein Tor besserem Torverhältnis. War quasi ein direktes Relegationsspiel. Ist auch krass. Also Braunschweig hat ja auch wirklich einen Sinkflug hingenommen. Das wäre jetzt fast in die vierte Liga gegangen. Mhm. Und Cottbus auch unfassbar bitter mit weit über 40 Punkten abgestiegen. Aber man darf es auch nicht wirklich unerwähnt lassen. Carl Zeiss Jena, die waren ja mausetot.
Ja.
Da ging es ja eigentlich nur um den 19. und 18. Platz die ganze Zeit.
Ja.
Und am Ende haben die ja so eine geile Serie hingelegt. Ich glaube, nur ein Spiel irgendwie am drittletzten Spieltag 3-4 verloren. Ansonsten, das war ja wirklich großartig mit diesem Kwasniok.
Mhm.
Wie ist so generell der Verein aufgestellt? Sind da irgendwelche Sprünge drin vielleicht auch mit diesem Investor? Oder kann man das irgendwie mit einem anderen Verein vergleichen? Setzen die irgendwie schon eher auf junge Spieler, oder soll da auch die Finanzkraft irgendwann noch richtig reingehen? Wie ist da so die Planung?
Na, es gibt ja verschiedene Brandherde, sag ich jetzt mal in Jena. Also erstmal, Duchatelet hat jetzt direkt nach dem Sieg, war da so euphorisiert offenbar auf der Tribüne und hat gesagt, ach komm, da hänge ich doch nochmal mein Investment und mein Engagement, hänge nochmal ein paar Jährchen dran, oder bleibt auf jeden Fall jetzt am Ball. Was genau das bedeutet, weiß man nicht, aber er pumpt offenbar noch mehr Geld rein. Und du hast natürlich in Jena eine krasse Historie, die manchmal an der Realität so scheitert. Also die Fans und auch das Umfeld erwartet, glaube ich, manchmal ein bisschen mehr als das, was möglich ist. Und letzter Spieltag war jetzt auch zum ersten Mal seit langem komplett ausverkauft. Das hast du auch eher selten gehabt in den Spielen davor, obwohl es ja um was ging. Haben auch übrigens, darf auch nicht unerwähnt lassen, wieder ein paar Chaoten vor dem Spiel randaliert, unter anderem einen Polizisten schwer verletzt. Die sind da richtig krass abgegangen, wo du dich auch schon wieder fragst, was da los war. Das ist übrigens ganz, ganz interessant. Es waren Supporter aus der Schweiz von irgendeinem, ich glaube von Lausanne oder so, die eine Fanfreundschaft haben da. Das ist so eine Hooligan-Fanfreundschaft. Und einer von denen ist jetzt auch festgenommen worden, hat auch Strafbefehl ausgesprochen worden, hat einem Polizisten so einen riesen Holzstamm oder so am Kopf geworfen. Naja, gut. Das gehört auch zur
Idioten.
Traurigen Wahrheit dazu. Ja, das ist doch richtig. Das war eine richtig krasse Szene vor dem Spiel, wo man sich auch so denkt, ganz ehrlich, Leute, es geht hier gerade darum, dass ihr in der Liga bleibt und ihr macht hier wieder so einen Scheiß. Also das kommt übrigens auch mal dazu, ne? Fangewalt oder schwierige Fans ist auch ein Thema bei Jena. Nee, und ansonsten ist das Team jetzt gar nicht mal gespickt von jungen Talenten. Das ist eher so ein alle so Mitte 20, Ende 20 fast schon, und so ein paar, klassische Drittligaspieler, sag ich jetzt mal, ne? Also die jetzt nicht das Riesentalent haben, um die Spieler auszutanzen, sondern da geht es eher darum, kollektiv zu gewinnen und das aufs Feld zu bringen. Und das hat Kwasniok offenbar ganz gut hinbekommen, um da nochmal den Bogen zu schließen. Und hat es geschafft, das Team irgendwie zusammenzuschweißen. Haben jetzt ja auch nicht richtig geil gespielt, aber halt dann auch die Dinger mal gewonnen, knapp. Und da kommt es am Ende an. Aber um deine Frage zu beantworten, große Sprünge sehe ich da jetzt nicht. Da geht es auch jetzt darum, in der nächsten Saison drin zu bleiben. Erstmal, vielleicht, wenn sie mal einen guten Run erwischen, auch mal im Mittelfeld sich zu platzieren und ein bisschen nach oben zu schielen. Wenn jetzt Duchatelet sagt, er macht das Portemonnaie nochmal auf, könnten sie vielleicht ein, zwei starke Spieler holen, die die Qualität deutlich verbessern. Aber Riesensprünge sehe ich da jetzt ehrlich gesagt nicht. Was ganz interessant ist aus Thüringer Sicht, wenn wir da noch kurz am Ball bleiben sozusagen, Wacker Nordhausen, die sind ja in der Regionalliga Nordost, sind Tabellendritter geworden, sogar vor der zweiten Mannschaft von Hertha. Interessanterweise haben auch eine richtig
starke... Und auch vor Rot-Weiß Erfurt dann, oder? Mhm,
genau, Erfurt ist Fünfter geworden, Wacker Nordhausen Dritter. Also wenn das so weitergeht, könnten sogar noch zwei Teams mehr perspektivisch aus Thüringen in der dritten Liga irgendwann mal spielen. Aber ja, das ist natürlich auch Zukunftsmusik. Aber übrigens, Torwarttrainer bei Wacker Nordhausen, ein gewisser Tomislav Pipica.
Ah, das lässt mein Fußballherz höher schlagen.
Richtig
großartig.
Geil. Großartig. Ja, richtig geil. Tomislav Pipica. Ja, genau. Ja, das zur dritten Liga. Und gibt es eigentlich überlieferte Berichte, wie Pelle Wollitz nach dem Spiel reagiert hat, nachdem Cottbus abgestiegen war?
Ja, habe ich mich auch informiert, weil das lässt ja häufig auf Ausraster etc. hoffen. War aber ganz anders. Er hat artig Braunschweig gratuliert, hat gesagt, also man hat 38 Spiele Zeit, um das Ziel Klassenerhalt zu erreichen. Deswegen liegt es jetzt nicht nur an diesem einen Spiel.
Okay.
Und ja, war natürlich auch geknickt, ist ja auch normal. Also sie haben ja keine schlechte Saison, so blöd das klingt, sie haben ja gar keine schlechte Saison gespielt, punktemäßig. Mhm. Also hätte das in den meisten anderen Spielzeiten für einen Aufsteiger gereicht. Sie haben mit Streli Mamba, den Torjäger, auch einen gehabt, der zweistellig getroffen hat. Dimitar Rangelov hatten sie im Verlauf der Saison noch geholt, den alten Bulgaren, der hat auch zuverlässig genetzt. Also es ist unfassbar bitter, dass sie jetzt abgestiegen sind. Aber er hat dann auch, Achtung, den Fokus gerichtet auf das Pokalfinale nächste Woche in Brandenburg. Nämlich spielen sie da gegen Optik Rathenow, glaube ich, um Geil. Einen Platz im DFB-Pokal. Und das ist natürlich, er sagte, für Land und Leute da in Brandenburg nicht unwichtig. Und gerade für Cottbus, für einen nicht gerade finanzstarken Verein, geht es da um wichtige Einnahmen durch eine Pokal-Hauptrundenteilnahme. Und da fällt es mir ein, wir müssen ja in diesem Sommer auch wieder auslosen. Ganz wichtig, Pokal, erste Runde. War letztes Jahr ein Erfolgsformat,
Absolut. Die
Doppelspitze-Auslosung.
Oh, ich freue mich. Ja, das machen wir auf jeden Fall wieder. Da habe ich richtig Bock drauf. Oh, da habe ich richtig Bock drauf. Vielleicht ja wieder bei den Kollegen von Stone, obwohl die jetzt ja ihr Quartier da draußen in Mariendorf nicht mehr dann haben. Müssen wir mal gucken, wo wir dann was anderes, vielleicht Schönes finden, was ähnliches Surrounding bietet. Aber da mache ich mir keine Sorgen, dass wir da was finden. Ja, sehr
also
gerne.
Wäre im Prinzip so alt, also die DFB-Pokal-Auslosungen finden ja immer im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt mittlerweile. Mhm. Also für unsere Zuhörer, wir haben das bei Stone Brauerei draußen Berlin-Mariendorf gemacht. Und ja, der Laden ist jetzt eben nicht mehr da. Man stelle sich vor, das Fußballmuseum macht dicht und die brauchen kurzfristig eine neue Location für ihre Auslosung. Ungefähr so dramatisch ist die Lage für uns.
Ja, also wenn ihr Ideen habt, gerne zuschreiben unter kontakt@doppelspitze.com oder einen Kommentar bei Facebook hinterlassen. Wir sind auf Ideen angewiesen, vielleicht nicht unbedingt überlebensnotwendig, aber wenn ihr Ideen habt, gerne, schickt uns die zu. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Anregungen, was das Ganze angeht. Und ja, das wird auf jeden Fall wieder ziemlich geil und tröstet einen ja auch immer ein bisschen über die Sommerpause hinweg, die ja so ein bisschen trostlos vielleicht nicht ist, aber doch ein wenig schmerzlich, weil der Fußball nun mal fehlt. Und auf dem europäischen Kontinent sind noch ein paar andere Sachen passiert und das schauen wir jetzt am Schluss auch nochmal an.
Was geht ab international?
Kurzer Blick nach England. Man City hat was Historisches geschafft, holt als erstes Team überhaupt das nationale Triple mit dem 6:0 gegen Watford im FA Cup Finale. Also sprich, Triple heißt Meisterschaft, FA Cup und diesen Ligapokal da, ne?
Ganz genau. Und das hat bislang noch keine Herrenmannschaft geschafft. Ich habe mir angeschaut, Arsenal, die Ladies von Arsenal haben schon dreimal geschafft. Da waren die Frauen den Männern in England deutlich was voraus. Jetzt eben Man City als erstes Herrenteam. Und das in der langen Tradition des englischen Fußballs. Und auch den Ligapokal gibt es ja nicht erst seit gestern. Also bemerkenswert. Auch wir haben letzte Woche schon über die Meisterschaft gesprochen. Brauchen wir nicht mehr Wörter drüber verlieren. Ja. 98 Punkte zu 97 Punkte gegenüber Liverpool. Ja, jetzt ist 6:0 gegen Watford. Ganz klare Kiste. Eigentlich viel interessanter oder auch lustiger ist das, was sich da in den Aufstiegs-Playoffs abspielt. Und zwar ist das ja anders als in Deutschland. Da gibt es ja in England keine Relegation. Es gibt aber drei Aufsteiger. Die ersten zwei, Norwich und Sheffield United in diesem Fall, sind direkt aufgestiegen. Und die Plätze 3 bis 6 spielen eine Playoff-Runde. Also 3 gegen 6 Hin- und Rückspiel, 4 gegen 5. Und dann die beiden Sieger spielen ein Spiel nächste Woche Montag in Wembley vor dann 90.000 Zuschauern um den letzten Platz in der Premier League und um geschätzt 200 Millionen Euro oder 200 Millionen Pfund Fernsehgelder zusätzlich.
Okay.
Ja, und da spielt in diesem Fall, also die Nummer 3 und 4 sind raus, Leeds United und West Bromwich. Die 5 und 6 haben sich durchgesetzt, Aston Villa mit keinem geringeren als John Terry als Co-Trainer gegen die Nummer 6, Derby County mit Cheftrainer Frank Lampard. Also die alte Chelsea-Connection. Terry gegen Lampard spielen
geil
gegeneinander. Großartige Nummer.
Und auf der Tribüne sitzt wahrscheinlich auch Steven Gerrard. Dann haben wir also dieses, die ehemalige englische Nationalmannschaft perfekt. Ja, aber geil. Das ist natürlich cool, dass da irgendwie an der Seitenlinie auch mal so ein Duell mit alter Tradition fortbesteht.
Ich finde übrigens dieses System auch für Deutschland eine Überlegung wert. Also
kannst du mal erklären bitte für diejenigen, weil das habe ich jetzt auch, ich kenne das auch nur rudimentär. Das heißt, wer spielt da gegen wen? Es gibt da sozusagen so ein wie man es kennt, so eine Art Final Four oder sowas? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
So ähnlich. Also du nimmst die Zweitligatabelle.
Ja.
Platz 1 und 2 sind aufgestiegen.
Mhm.
Genau wie in Deutschland, in dem Fall Köln und Paderborn.
Mhm.
In England Norwich mit dem deutschen Trainer Farke und Sheffield United, genau. So, und dann nimmst du die Plätze 3 bis 6.
Ah, okay.
Und die spielen dann in einem Halbfinale sozusagen, spielt die 3 gegen die 6, Hin- und Rückspiel. Und die 4 gegen die 5, Hin- und Rückspiel. Und die beiden Sieger spielen dann aber an neutralem Ort in Wembley nächste Woche Montag in einem Spiel mit gegebenenfalls Verlängerung und Elfmeterschießen um den letzten Platz in der Premier League.
Ach, geil. Genau.
Und ich fände das, also wenn man jetzt nach Deutschland guckt, Stuttgart 28 Punkte, Hamburg hat es mal mit 27 Punkten durch die Relegation geschafft. Wirklich verdient ist ja so ein Klassenerhalt nicht. Und wenn man dann jetzt sagen würde, also du hast das Argument der Fernsehgelder, als wir über die Relegation gesprochen haben, aufgeführt, zu Recht, das ist ja auch die Intention der DFL wahrscheinlich.
Ja.
Man würde das ja sogar noch auf die Spitze treiben mit so einem Final Four, wie du es beschreibst. Und das wäre in dem Fall, würde Kiel gegen Union spielen, Hamburg gegen Heidenheim und am Ende gäbe es ein Spiel irgendwie im Olympiastadion. Finde ich, wäre auch mal eine Überlegung für Deutschland wert.
Wäre ich mit dabei, wobei ich würde im Sinne der DFL das denn so machen, dass wir den Finalort immer ganz woanders sein lassen, zum Beispiel in Baku oder weiß nicht, auch mal so, ja, keine Ahnung, Damaskus oder so, also irgendwie so auch brisante Orte, wo man irgendwie auch sagt, ja, da höre ich hin oder ja, vielleicht auch Moskau.
Also China man, geht immer.
China ja. geht auch immer. Nein, aber dass man wirklich so da noch so ein bisschen so ein Touch, so ein bisschen Diskussionsstoff mit reinbringt, das wäre doch ganz toll. Aber an der Physik gebe ich dir vollkommen recht, es ist ein spannendes Modell. Könnte man sich mal drüber Gedanken machen, ob man das irgendwie übertragen kann. Und wäre mal ein Reformvorschlag, der ein bisschen mehr Spannung reinbringt als jetzt so ein Videobeweis, obwohl der immerhin für viel Diskussion sorgt. Da habe ich übrigens letztens ein Zitat gelesen, viele hatten ja Angst, dass der Videobeweis das Ende der Tod der Stammtischdiskussion ist. Das Gegenteil ist der Fall, wie wir sehen.
Absolut.
Noch ein paar mehr Diskussionen. So, dann hast du noch die spanische Liga hier auf dem Zettel.
Gareth Bale, der 100-Millionen-Mann und der Real noch im letzten Jahr zum Champions-League-Titel gegen Liverpool geschossen hat, der wird ja sehr wahrscheinlich wechseln und hat jetzt in seinem letzten Spiel nicht mal mehr einen Auftritt bekommen. In einem bedeutungslosen Spiel gegen Betis Sevilla, 0-2 verloren. Also ich habe auch jetzt gelesen, ohne dass ich jetzt nochmal genau recherchiere, Real hat in dieser Saison mehr Spiele verloren als Leganés. Ein Club aus dem Mittelfeld. Also es ist unfassbar. Wirklich eine grauenvolle Saison für Real Madrid.
Ja.
Gut, ja, und nach Italien noch eine Erwähnung wert, Atalanta Bergamo.
Mhm.
Die sind Dritter, haben jetzt ein Spiel gegen Sassuolo Calcio, für die es um nichts mehr geht. Und wenn sie ihr Spiel gewinnen, spielt Atalanta Bergamo Champions League. Wahnsinnsgeschichte.
Das ist, glaube ich, da irgendwann eine Reportage über den Verein gelesen oder irgendwas über die gehört. Das ist, glaube ich, ein ziemlich geiler Verein. Die sind auch da oben irgendwo Richtung Turin die Ecke, oder? Sind die nicht?
Ja, das müsste da genau Turin-Mailand, also ja. Norditalien sein.
Wohl relativ krasse Fans sind und sehr, sehr, sehr traditioneller Verein so. Da hat nämlich, ich weiß warum, da spielt so ein Deutscher, glaube ich, der mal bei Dortmunds zweiter Mannschaft irgendwie gespielt hat oder so ein Verteidiger.
Du sagst es, Robin Gosens, glaube ich, heißt der.
Ja, irgendwie so.
Weil Atalanta hat ja vor 2 Jahren, müsste es gewesen sein, in einer K.O.-Runde in der Europa League gegen Dortmund nur ganz knapp. Oder ist nur ganz knapp ausgeschieden. Und im Zuge dessen kam dieser Spieler auf die Agenda, der irgendwie, ich glaube, auch lange Zeit in Holland dann spielt und deswegen in Deutschland gar kein bekannt war.
Ja, richtig.
Stimmt.
Ja. Genau. Witzig.
Ja, also der könnte sich für die Champions League qualifizieren. Sieht gut aus.
Ja. Cool, coole Story. Und in Anderlecht gibt es den Spielertrainer Herrn Kompany.
Ja, auch geil. Also Vincent Kompany hat City mit seinem Wahnsinnstor zur Meisterschaft geschossen, hat ja City ausgemacht die letzten Jahre und wird jetzt Spielertrainer bei RSC Anderlecht. Also Spielertrainer kenne ich eigentlich nur so aus dem Kreisliga-Fußball.
Oder aber bei FIFA, kann man das auch.
Ja, genau. Also auch eine geile Story, kehrt zurück zu seinem Heimatverein und wird dort Spielertrainer in seinen letzten aktiven Jahren. Also krass.
Das ist ja witzig.
Coole Nummer.
Ja. Zumal du ja vollkommen recht hast, ne, mit seinem 30-Meter-Schuss oder so, hat er ja da irgendwie, war das gegen Leicester? Nee, nicht gegen Leicester. War gegen Leicester? Ja.
Genau.
Wahnsinnstor, ne? Und ja, krass. Jetzt geht er nach Anderlecht zurück, okay. Von daher kenne ich ihn nämlich noch, by the way, kurze Anekdote, nicht persönlich, das klang jetzt so, aber früher als in meinen Fußballmanager-aktiven Zeiten, habe ich den immer geholt, denn da war er noch nicht so bekannt und da hat er bei Anderlecht gespielt, da war noch ein Riesentalent und dann konntest du den halt holen für dein Team und da hat er immer, ist er aufgeblüht, dann, wenn du ihn in deinem Team aufgebaut hast. Toller Spieler, er hat immer 5 Sterne Talent.
So, also ich war immer FIFA-Spieler und deswegen kann ich bei Fußballmanager gar nicht so mitreden.
Er war eine Zeit lang ein legendäres Spiel, hat wirklich richtig Spaß gemacht, mit dem Kumpel, Grüße an Torben, auch immer in Hülle und Fülle bis zum Exzess gespielt und wir haben dann immer so geile Saisons gehabt, wie dass wir die beiden Mailänder Vereine hatten oder Real und Barca oder so, ein bisschen Competition haben, dann kannst du ja 1 gegen 1 spielen und spielst dann Saisons durch und eine Saison hat immer 4 Stunden gedauert oder so und es war wirklich Wahnsinn, aber hat richtig Bock gemacht und schade, dass es gar nicht mehr so richtig gepflegt wird, also es war auf jeden Fall ein geiles Spiel. Und was auch ganz geil ist, um da wieder den Bogen zu schlagen, ist ein Video, was derzeit kursiert und wo wir unseren letzten Slogan oder unser letzten Stichwort unseres Slogans unterbringen wollen in dieser Episode, und zwar diesen hier.
Doppelspitze, philosophisch.
Ja, ein Video, das gerade für Furore sorgt online. Die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft hat sich in Zusammenarbeit mit einer großen deutschen Privatbank, die fast mit einer anderen großen deutschen Privatbank fusioniert hätte, zusammengesetzt und einen Werbespot kreiert. So, und da wollen wir mal kurz reinhören, denn da fallen Wörter, die für Furore sorgen und die natürlich auch ein Thema auf die Agenda setzen, über das wir ganz kurz dann zum Abschluss nochmal diskutieren wollen.
Seit es uns gibt, treten wir nicht nur gegen Gegner an, sondern vor allem gegen Vorurteile. Frauen sind zum Kinderkriegen da, gehören in die Waschküche, wie Amateurfußball, nur in Zeitlupe. Aber weißt du was? Wir brauchen keine Eier. Wir haben Pferdeschwänze.
Wie bitte?
Nice.
Ja, das ist eine kontroverse Ansage auf jeden Fall. Oder wir sind ja, eigentlich sind wir beim Thema philosophisch. Kontrovers haben wir schon abgehandelt. Aber philosophisch ist es auch deswegen, weil es natürlich eine Sache aufgreift, über die viel zu selten diskutiert wird, nämlich die Beachtung von Frauen, Fußball generell und was für eine Rolle das spielt. Darum geht ja der ganze Sport letztendlich. Ne? Klar, es ist irgendwie auch Werbung für die Commerzbank ein Stückchen weit, aber da geht es ja eher darum, dass sie die Nationalmannschaft schon seit Jahren unterstützen. Dein Gefühl, verändert sich das in letzter Zeit, dass sie mehr Aufmerksamkeit bekommen und eben nicht mehr das Kaffeeservice als Prämie, sondern auch wirklich mal ernst genommen werden? Oder ist es im Endeffekt seit Jahren das Gleiche?
Schwierig. Also jetzt da die Parität herzustellen, das wird nicht gelingen. Ich habe schon das Gefühl, dass es gute Entscheidungen, gute Richtungsentscheidungen gab. Zum Beispiel, dass das Frauen-DFB-Pokalfinale jetzt schon vor ein paar Wochen stattgefunden hat, exklusiv abends in Köln und nicht am gleichen Tag wie die Männer. Das war ja dann immer so dieser Vorspielcharakter.
Ja.
Das war zum Beispiel ganz gut. Das habe ich letztens im Morgenmagazin von ARD und ZDF einen längeren Spielbericht dazu gesehen oder auch als dann die Wolfsburgerinnen waren es, glaube ich, in der Champions League spielten, in der Frauen-Champions League. Es ist natürlich, es steht und fällt viel auch ein bisschen mit der Atmosphäre. Es ist eben sehr ruhig, weil wenig Zuschauer da sind, aber die kann man ja auch wieder, das ist ja ein Kreislauf letztendlich, die kann man auch nur generieren durch mehr Aufmerksamkeit. Grundsätzlich hat sich der Frauenfußball, also spielerisch, auf jeden Fall entwickelt. Wenn wir jetzt 2003, als Deutschland Weltmeister wurde, das eine Mal in den USA war es, glaube ich, da habe ich so das erste Mal Frauenfußball geguckt, wo dann Nia Künzer das Golden Goal machte oder Silver Goal oder was es war. Auf jeden Fall das Siegtor. Da gab es gefühlt 3-4 Mannschaften in der Welt, die konkurrenzfähig waren. Und dann gab es da so Ergebnisse wie 8-0, 7-1 und so. Und das ist ja jetzt schon anders. Sieht man ja auch daran, dass die Deutschen nicht mehr irgendwie zu einer WM fahren und alles wegbügeln. Mhm. Also qualitativ hat es auf jeden Fall einen Sprung gegeben.
Ja.
Es geht aber nicht damit einher, was jetzt irgendwie, also sogar die Akzeptanz betrifft. Also auch da heißt es ja, ist ja immer noch so ein bisschen unterschwellig die Rede, ja, das ist ein Männersport. Also, dass es Frauen auch Fußball spielen können, der Beweis wurde nicht erst in diesem Jahr erbracht. Also das ist ja nichts Neues. Und durch diesen Spot Aufmerksamkeit zu generieren, finde ich per se jetzt auch nicht falsch.
Nee, finde ich auch nicht. Und ich finde, der Spot ist sehr cool gemacht auf jeden Fall und spielt natürlich genau mit diesen ganzen Klischees, ne? Wir sind irgendwie so und so viermal Europameister und Weltmeister geworden und eben nicht nur viermal, sondern haben ein paar mehr Titel geholt, sind trotzdem nicht auf den Bildschirmen so oft zu sehen. Ich habe das Gefühl, da wächst auch eine jüngere Generation jetzt bei den Spielerinnen heran, die auch selbstbewusster an das Ganze rangeht und das auch total so nach außen trägt. Das finde ich auch cool. Vielleicht entsteht da so ein bisschen was in nächster Zeit. Ist ja generell auch so klar, dass die gesellschaftliche Diskussion dreht sich ja weiter und in einem positiven Sinne, also Stichwort Gleichberechtigung der Frauen, bla bla, also ist ja sowieso gerade der Umbruch da und was ja total gut ist, wenn man sich überlegt, wie das vor ein paar Jahrzehnten noch aussah. Deswegen wird sich da auch beim Thema Frauenfußball, denke ich, noch viel entwickeln und was man aber ganz spannend vielleicht auch nicht vergessen darf, sind so Identifikationspersonen. Ne? Ich erinnere mich an Birgit Prinz, du hast Nia Künzer angesprochen, du hast Brasilien Mama Mata. So, also ich sage jetzt mal, Superstars helfen natürlich auch eine Sportart oder in dem Fall ein Teil einer Sportart nach vorne zu pushen. Und da fehlt es vielleicht gerade so ein bisschen. Also jetzt bei den Deutschen fehlt mir da gerade so eine Art Birgit Prinz, die irgendwie auch so vom Standing her in den Medien.
Also ich glaube, es gibt keine Spielerin, gerade wenn ich dich fragen würde oder wenn man andere Fußballfans fragen würde, gibt es, glaube ich, keine Spielerin, die man sofort nennen würde. Also ich kenne auch ein paar Spielerinnen, das soll also nicht so gemeint, sondern...
Das war mir klar, dass du ein paar Spielerinnen kennst, ne?
Eine Spielerin, die eben über anderen steht, so wie im Männerfußball das ein Ronaldo ist, ein Messi ist.
Genau, ja.
Da gibt es in der Tat gerade niemanden, also aus deutscher Sicht. Das spricht jetzt auch nicht unbedingt gegen die Mannschaft. Also da ist jetzt auch bald die WM in Frankreich, glaube ich. Es kann ja auch über eine geschlossene Mannschaftsleistung gehen, aber das hilft natürlich irgendwie, jemanden zu haben. Oder dann gab es ja auch diese amerikanische Nationaltorhüterin, diese Hope Solo, die ja auch dann irgendwie ziemlich viel Medieninteresse hervorrief. Und wenn du erstmal so ja irgendwie jemanden hast, der so ein bisschen polarisiert auch, dann hilft das natürlich auch, um auf das Allgemeine irgendwie die Medien loszulassen sozusagen und da ein bisschen mehr Präsenz zu bekommen.
Wobei zwei Geschichten noch dazu. Einmal, wo du Hope Solo ansprichst, ich glaube in den USA oder auch in Frankreich ist es generell so, dass da Frauenfußball ein ganz anderes Standing hat noch oder Frauen in Sport allgemein ein ganz anderes Standing hat als in Deutschland, spannenderweise. In den USA habe ich das Gefühl immer, dass da viel größerer Respekt da ist und auch eine viel andere Fanszenerie, so gerade was man, ich habe mal irgendwann eine Reportage gesehen über, wie ist diese deutsche Torhüterin noch?
Angerer?
Ja, Nadine Angerer. So, die ist nämlich auch, ich glaube, entweder Kanada oder USA ist sie gewechselt und meint auch, es hat ganz andere Strukturen hier, auch eine ganz andere Fanszene und so, also richtig, war richtig krass. Ich glaube, es war übrigens bei in dem Erfolgsformat von Vox, die Auswanderer. Aber ja. trotzdem richtig spannend zu sehen. Und das ist eines. Das andere ist, zur Wahrheit gehört auch, wir tummeln uns auch in der Medienszene und haben auch viel mit Sportjournalisten zu tun. Da muss man ja auch mal zur Ehrlichkeit sagen, wie oft hörst du deinen Kommentar, oh Gott, ja, hier Frauenfußball interessiert eh kein Schwein oder Qualität ist so unterirdisch, boah, ganz ehrlich, das gucke ich mir nicht an. Also sehr viele Showies noch unterwegs, die das natürlich jetzt auch nicht so auf der Agenda sehen, das Thema Frauenfußball. Das gehört ja auch so weit dazu. Und ich glaube, da passiert auch langsam, aber sicher so ein Umbruch. Aber man muss realistisch bleiben. Es wird sicherlich auch in den nächsten 10 bis 15 Jahren nicht im Ansatz das erreichen, was der Männerfußball irgendwie erreicht, weil da ganz andere Summen natürlich auch im Spiel sind. Aber sie können da vielleicht irgendwie hoffentlich nach und nach irgendwie ihr Standing ausbauen, so. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert.
Wo du über Showies gesprochen hast, dazu noch eine Anekdote von der Zweitligakonferenz. Ich glaube, es war das Spiel, es war definitiv das Spiel Regensburg gegen Sandhausen. Mhm. Für Sandhausen ging es ja noch um den direkten Klassenerhalt, den sie geschafft haben. Und zugeteilt zu diesem Spiel in der Konferenz war der einzigartige Jörg Dahlmann. Und der ist ja durchaus bekannt dafür, sich auch mal in manchen Monologen zu verrennen, um es positiv auszudrücken. Und ja, er war dann irgendwie ein paar, 2-3 Minütchen drauf. Und dann, ich weiß nicht, ich glaube, er wusste einfach nicht, wie es weitergehen soll, referierte er über diesen Spot und über dieses Zitat, was wir eben eingespielt haben, was da hohe Wellen und für eine Polarität gesorgt hat. Ja, auf jeden Fall nahm er das dann zum Anlass, um zu sagen, dass die bei Sandhausen doch einige Spieler haben, die beides haben. Also Schwänze und, also Pferdeschwänze und dicke Eier. Nämlich die Spieler Verlat und Diekmeyer zum Beispiel, die eben auch Pferdeschwänze tragen. Und es war, also irgendwie, es war so ein richtiger Fremdschämen-Moment. Was erzählt er da jetzt? Vor allen Dingen, die Intention dahinter war auch total nichtig, jetzt über die Frisuren der Sandhäuser Spieler, die sie um den Klassenerhalt in der zweiten Liga kämpften, zu philosophieren. Völlig absurder Dahlmann-Moment. Mein persönlicher Dahlmann-Moment war das.
Ihr persönlicher Dahlmann-Moment präsentiert von dem Video der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft. Ja, Jörg Dahlmann, wie er lebt und lebt. Ich meine, das zeigt ja auch nur, ist eigentlich auch ganz geil, dass so ein Video halt auch für Furore sorgen kann, ne? Und
ja.
Ich meine, auf der einen Seite irgendwie krass, dass ein Video braucht, um das zu tun, aber auf der anderen Seite gut, wenn man es so hinbekommt, ist es ja auch nicht schlecht. Ja, in diesem Sinne, das war nochmal die abschließende philosophisch und leicht kontrovers angehauchte Diskussion zum Thema Frauenfußball rund um das Video der aktuellen Mannschaft in Zusammenarbeit mit der Commerzbank. Und wir sind am Ende angelangt und stehen nach dem Bundesliga-Finale vor einer Woche der Entscheidung in Richtung Relegation. Wer geht hoch in die erste Liga oder bleibt in der ersten Liga, Stuttgart oder Union? Und wer bleibt in der zweiten Liga oder geht runter, Ingolstadt oder Wien, Wiesbaden? Das wird sich jetzt entscheiden. Wir werden es verfolgen, Kevin. Noch ein kurzer abschließender Tipp. Du hast es schon angedeutet. Was glaubst du, wer setzt sich durch? Relegation. Stuttgart Union auf der einen Seite und Ingolstadt Wien Wiesbaden?
Stuttgart setzt sich durch ganz knapp durch einen knappen Heimsieg und ein Unentschieden in Berlin. Ingolstadt gewinnt zu Hause. Also da ist es umgekehrt. Genau. Die spielen erst in Wien, werden da definitiv nicht verlieren und werden zu Hause gewinnen. Die machen es klarer. Und Pokalfinale. Da setze ich auf einen Sieg nach Verlängerung für die Bayern gegen Leipzig. Und du?
Das haben wir ja auch noch. Ja, Pokal holen die Bayern, bin ich mir ziemlich sicher. Dann Relegation setze ich auf Union, was die Bundesliga angeht. Und zweite Liga wird auf jeden Fall auch Ingolstadt wuppen. Da bin ich mir auch sicher. Und ich glaube, Union, da wird es so sein, dass sie das Hinspiel 1-1 spielen in Stuttgart und dann zu Hause knapp gewinnen 1-0 oder 2-1. Und das reicht dann natürlich. Und dann sehen wir Union in der ersten Liga. Das wird doch geil. Das wird doch schön. Vielleicht reden wir dann also wirklich bei der nächsten Folge und Union ist nächstes Jahr in der Bundesliga. Das wird doch nicht schlecht. Das sage ich als Hertha-Fan, ja. Also ich habe ja durchaus auch Sympathien für den Verein da in Köpenick. In diesem Sinne. Hat Spaß gemacht.
Ja, genau. Ich würde sagen, wir ziehen uns zurück in die Oligarchenvilla.
Ja, hattest du die Energy Drinks, hattest du schon kalt gestellt, oder?
Ja, richtig, natürlich.
Ah, super. Und müsste auch
und gucken dann da das Pokalfinale RB Red Bull Leipzig gegen den FC Bayern München.
Ja, absolut. Ich glaube, wir bekommen auch noch Besuch aus Österreich. Also es wird eine tolle Runde werden. Ich glaube, Jan Böhmermann wollte auch vorbeischauen. Also da ist genug Potenzial vorhanden. Und ich, weißt du, ich halte mich für verrückt, aber ich würde das Ganze einfach auch filmen. Ich würde das Ganze einfach auch filmen und ins Netz stellen.
So 2 Jahre später.
Ja, why not? Why not? Einfach auch mal, vielleicht bietet es sich an, so ein paar Medien das zuzuspielen. Einfach so, vielleicht wollen die es bringen. Vielleicht gibt das was her. Ja, also ich denke mal, das hat Potenzial.
In diesem Sinne, we are going to Ibiza. Und ja, wir sagen tschüss, bedanken uns fürs Zuhören und ja, werden uns nach diesen Finalspielen, nach diesen Entscheidungsspielen auf jeden Fall nochmal melden. Bis dahin gerne auf Folgen klicken auf den diversen Kanälen und gerne auch eine Bewertung hinterlassen. Wir würden uns freuen.
Bis dann, ciao.
Ciao.
Doppelspitze. Kontrovers, ehrlich, philosophisch.